Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und im Video haben Sie gerade Zeugnisse von Menschen gehört, die bezeugen, wie machtvoll das Gebet ist, wie Gott eingegriffen hat, wie sie schwere Zeiten durchgestanden haben und triumphierend herausgekommen sind. Jesus war Sieger, Jesus ist Sieger und Jesus wird auch in Zukunft der Sieger bleiben. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass ich heute hier sprechen darf. Ich stehe repräsentativ für unsere verfolgten Geschwister, die keine Stimme haben, deren Gesichter viele von uns niemals sehen werden, die aber unsere Unterstützung im Gebet brauchen. Was wird uns heute erwarten? Warum bin ich hier? Ich bin bestimmt nicht hier, um nur traurige Geschichten zu erzählen. Sven hat es ja auch schon gesagt, wir hören von so vielen schlechten Dingen, die in dieser Welt passieren. Es sind zahlreiche. Und ich denke mir auch, manchmal können denn die Medien nicht einfach mal was Schönes berichten, etwas, was Gutes passiert ist, aber es tun sie nicht. Und trotz allem baut Jesus seine Gemeinde, tut Gott große Dinge. Und mein Anliegen ist es heute, auf unsere Geschwister aufmerksam zu machen. Ich möchte zum Gebet für sie aufrufen. Aber ich möchte, dass sich heute auch Jesus Christus verherrlicht und sie ihn in all seiner Größe sehen und wahrnehmen. Denn er tut große Dinge. Nur hören wir nicht davon. Vor allem nicht in den säkulären Medien. Aber heute werden sie davon hören. Und egal, wie dunkel es wird, und es wird dunkler werden. Ich glaube, das müssen wir akzeptieren. Aber Sterne leuchten heller, je dunkler die Nacht ist. Und wir sind seine Lichter. Und unsere Geschwister da draußen sind seine Lichter. Und wir werden heller leuchten, denn je dunkler es wird. Jesus hat in Johannes 16, 33 gesagt, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Und weil er überwunden hat, werden auch wir überwinden. Und unsere Geschwister in der Verfolgung werden auch überwinden. Und ich freue mich heute, von Ihnen berichten zu dürfen, vom Wirken Gottes inmitten all der Verfolgung, die Sie ertragen und erleben. Nur mal zum Start, damit ich so ein bisschen es einordnen kann, vielleicht ein kurzes Handzeichen. Wer von Ihnen hat schon mal was von Open Doors gehört? Ach ja, da muss ich ja gar nicht so viel erzählen, glaube ich. Es geht heute um Hoffnung trotz Verfolgung. Und ich werde Ihnen erst einmal so ein bisschen einen kurzen weltweiten Überblick geben, beziehungsweise Sie nur kurz in die Geschichte von Open Doors zurücknehmen, diejenigen daran erinnern, wie es angefangen hat, diejenigen, die es noch nicht wissen, für die wird das sicherlich interessant werden. Der Dienst von Open Doors, wie Sven schon gesagt hat, offene Türen übersetzt, fing an mit einem Mann namens Brother Andrew, den wir so genannt haben. Und das war ein gezeichneter Mann, der aus dem Krieg als verletzter Soldat zurückkam und nach menschlichen Maßstäben zu nichts mehr zu gebrauchen war. Verletzt, mental viele Schäden von dem Krieg mitgenommen, aber er hat Jesus kennengelernt und ging kurz danach auf eine Bibelschule nach England und als er die beendete, entschied er sich hinter den eisernen Vorhang zu reisen. Dort suchte er Christen auf, weil er in Gemeinschaft mit ihnen treten wollte und stellte fest, dass es den Christen vor Ort wirklich sehr, sehr schlecht ging. Sie wurden ihrer Rechte beraubt. Sie durften keine christliche Literatur besitzen, keine Bibel. Als er einmal in die Tschechoslowakei reiste, sah er in der ersten Kirchenbank den Pastor sitzen mit seiner Bibel, alle anderen Gemeindemitglieder dicht hinter ihm gedrängt und er hielt seine Bibel so hoch, damit jeder auch nur mal kurz einen Blick in die Bibel erhaschen konnte. Und das hat Bruder Andrew sehr bewegt. Er ging nach Hause und betete und empfing von Gott den Auftrag aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 2. Werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Und er hat das für sich so interpretiert, dass die Gemeinde hinter dem eisernen Vorhang gestärkt werden muss, damit sie stark bleiben, damit die Gemeinde weiterhin auch wächst. Und er überlegte sich, wie kann ich das denn jetzt am besten machen? Er entschied sich, Bibeln nach Polen zu schmuggeln.
und packte sein Auto voll, hier den VW Käfer. Der steht übrigens noch heute in unserer Zentrale in Kelkheim, wo der Sitz von Open Doors ist. Und versteckte Bibeln in allen Ecken, füllte auch seinen Schlafsack damit und machte sich auf den Weg. Als er an die Grenze kam, warteten 4 Zollbeamte. Er musste aussteigen, Papiere vorweisen. 2 von ihnen durchsuchten seinen Käfer von vorne bis hinten und nahmen ihn auseinander. 2 weitere beobachteten ihn und wollten gucken, ob er irgendwie durch Mimik oder Gestik etwas durchsickern lassen würde. Bevor Brother Andrew ankam und noch im Auto saß, kurz vor der Grenze, betete er folgendes Gebet. Herr, du hast blinde Augen sehend gemacht, mach doch jetzt bitte sehende Augen blind. Ein Gebet, das wirklich sehr kindisch klingt. Aber Jesus hat gesagt, wir sollen wie die Kinder werden. Und genau so war er. Und er erzählt, dass er beobachtet, wie diese Zollbeamte das ganze Auto durchsuchten, seinen Schlafsack rausholten, ihn öffneten und er sah alle Bibeln darin liegen. Aber sie sahen nichts, rein gar nichts. Packten den Schlafsack wieder zu, es kam alles wieder rein ins Auto und nach 2 Stunden Kontrolle durfte er über die Grenze fahren und die Geschwister mit Bibeln versorgen. So begann der Dienst von Open Doors. Das zog natürlich weitere Kreise, denn andere Leute hörten davon, schlossen sich ihm an und die Schmuggelaktionen wurden immer größer, immer raffinierter, innovativer. Und der Dienst nahm immer größere Kreise an. Mittlerweile sind wir international unterwegs. Wir haben auf jedem Kontinent in vielen, vielen Ländern der Welt unsere Büros. Hier in Deutschland sind wir circa 100 Mitarbeiter, die sich für verfolgte Christen auf verschiedene Arten und Weisen einsetzen. Hier sehen Sie ganz kurz unsere Dienstbereiche, inwieweit wir unsere Geschwister unterstützen. Wir machen das einmal durch Beistand und Ermutigung. Ermutigung, dass wir Leute mobilisieren, hier im Westen für sie zu beten. Wir Referenten, wir reisen in diese Länder, wir begegnen ihnen persönlich, wir beten dann vor Ort mit ihnen, wir ermutigen sie, wir stärken sie durch das Wort Gottes. Wir bieten Nothilfe in Katastrophengebieten an, jetzt jüngst in Syrien, in der Türkei, da waren wir vor Ort. Wir bieten Waisen- und Traumahilfen an. Wir haben Waisenhäuser, Traumahilfezentren für Menschen, die wirklich ganz, ganz Dinge erlebt haben aufgrund der Verfolgung. Hilfe zur Selbsthilfe. Es gibt Frauen, die keinerlei Ausbildung haben. Sie sind Analphabeten und verlieren von heute auf morgen ihre Ehemänner. Pastoren, Leiter sind ganz beliebte Ziele von Verfolgern und sie stehen da und können ihre Kinder nicht ernähren. Und Open Doors bietet ihnen Ausbildungen an, damit sie sich langfristig selbst um ihre Familien kümmern können. Wir verteilen weiterhin Bibeln und christliche Literatur. Mittlerweile machen wir auch viel digital. Und natürlich stärken wir durch Schulungen in vielen Teilen der Welt, bekehren sich viele Menschen, aber es gibt keine Leiter, es gibt keine Pastoren. Sie haben weder theologische Ausbildung, noch sind sie auf eine Bibelschule gegangen. Und wir kümmern uns darum, dass wir ihnen Seminare anbieten und die nötige Unterstützung, damit diese Leiter gestärkt werden, um sich um ihre Schafe zu kümmern. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Welt. Das ist der Weltverfolgungsindex für das Jahr 2023, den bringt Open Doors jedes Jahr neu heraus. Der kam jetzt jüngst im Januar. Das ZDF und der ARD nutzen übrigens unsere Statistiken ebenfalls. Wir beobachten insgesamt 76 Länder, in denen Verfolgung passiert. Und es werden weltweit 360 Millionen Christen verfolgt. Das sind 100 Millionen mehr wie vor 3 Jahren. Also mit Corona hat sich das Ganze nochmal massivst verstärkt. Die Farben stehen für die Intensität der Verfolgung. Rot steht für sehr extrem hohe Verfolgung, Orange für sehr hohe Verfolgung. Und bis vor 3 Jahren hatten wir sogar eine dritte Farbe, das war die gelbe. Die ist mittlerweile von der Weltkarte verschwunden. Nicht, weil die Verfolgung nachgelassen hat, sondern weil sie zugenommen hat. Und die gelben Länder sind mittlerweile zu orange geworden. Auf Platz 1 haben wir in diesem Jahr wieder Nordkorea. Letztes Jahr war es Afghanistan, nachdem die Taliban übernommen haben. Aber Nordkorea hält weiterhin die Spitze ganz vorne. Wen der Weltverfolgungsindex näher interessiert, ich habe noch ein paar auf dem Tisch liegen. Sie können sich das kostenlos mitnehmen oder auf unserer Homepage ein bisschen stöbern. Da können Sie auch noch mal genaueres lesen zu jedem einzelnen Land. Ja, ich nehme Sie heute mit auf eine Reise in den Iran. Den schauen wir uns heute mal genauer an. Im Iran leben 86 Millionen Menschen, davon sind 1,2 Millionen Christen. Iran belegt Platz 8 auf dem Weltverfolgungsindex, ist also sehr, sehr weit oben. Und die Hauptreligion ist der Islam, der natürlich auch die Regierung durchdringt und das ganze alltägliche Leben im Iran. Sie werden jetzt gleich ein Video sehen, in dem deutlich wird, wie die Verfolgung sich im Iran ausdrückt, wie es den Menschen vor Ort geht und wie sie damit umgehen. Das schauen wir uns jetzt an.
Iran. Oberflächlich betrachtet ist der Iran ein Bollwerk des schiitischen Islam. Die Verfassung schreibt den Islam als Staatsreligion fest. Und ein Wächterrat aus islamischen Geistlichen bestimmt das Leben und die Politik im Iran. Traditionelle Christen, hauptsächlich Armenier und Assyrer, machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Sie dürfen ihre Gottesdienste nur in ihren Muttersprachen wie Armenisch und nicht auf Persisch halten. Ihr christliches Leben wird auf die Kirche beschränkt. Viele Christen sind in der Vergangenheit ausgewandert. Doch die große Mehrheit der Christen versammelt sich mittlerweile in unsichtbaren Kirchen, den Hauskirchen. Hunderttausende Christen im Iran sind ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus kamen. In den Augen des iranischen Staates ist diese Entwicklung ein Angriff des Westens auf die Grundfesten der Gesellschaft.
Staat und Religion sind im Iran eins. Wenn man also seinen Glauben wechselt, sagt man gewissermaßen, ich lehne eure Herrschaft über mein Leben ab.
Der Übertritt eines iranischen Muslims zum christlichen Glauben kann mit dem Tod bestraft werden. Dennoch wächst die Zahl der Christen im Iran immer weiter. Aus Angst vor Schließungen und anderen Repressalien nehmen traditionelle Kirchen keine ehemaligen Muslime auf. Außerdem forschen Spitzel gezielt nach Muslimen, die den Kontakt zu traditionellen Kirchen suchen. Auch auf die wachsende Hauskirchenbewegung hat es der Staat abgesehen.
Eine junge Frau unserer Gemeinde war verlobt, der Mann war Geheimagent der Regierung. Durch sie kam er an meine Telefonnummer und drohte mich zu töten. Er sagte, ich werde deine Leiche in die Gassen werfen.
Ali ist ehemaliger Muslim und wurde gefasst, als die Regierung seine Hausgemeinde fand.
Sie fesselten mich und hängten mich an die Decke. Dann nahmen sie ein Kabel und schlugen damit auf mich ein. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schreien kann. Ich habe große Schmerzen gehabt. Nach einiger Zeit kam jemand mit Papieren. Er gab mir einen Stift und sagte, ich solle schreiben, ich wäre Muslim. Das habe ich nicht gemacht. Er sagte mir, du gehst wieder zurück, wo du gerade warst, und ich weiß nicht, ob du da lebendig wieder herauskommst.
Aller Verfolgung zum Trotz, die Gemeinde im Iran wächst weiter. Und viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus Christus.
Es ist mir eine Freude, um des Herrn willen verfolgt zu werden. Ich will, dass ihr im Westen wisst, Gott ist hier am Werk. Die Menschen hier sollen Jesus kennenlernen. Sie sollen wissen, dass Gott existiert und sie liebt.
Mein Gebet ist, dass Gott den Menschen im Iran gibt, was sie brauchen. Nicht nur für ihre Erlösung, sondern auch um seine Gemeinde zu bauen.
Ja, wir sehen, vor welchen Herausforderungen sie stehen und womit sie konfrontiert sind. Wenn sich ein Muslime zum Christentum bekehrt, könnte das sehr gut seinen Tod bedeuten. Und die Menschen entscheiden sich ganz bewusst dafür. Viele von ihnen könnten auch fliehen, Asyl beantragen und doch entscheiden sie sich, in ihrem Land zu bleiben, weil sie möchten, dass ihre Mitmenschen auch das Evangelium hören. Wir sehen hier die Taufe einer der schnellst wachsenden Gemeinden weltweit. Es ist eine unglaubliche Erweckung im Iran los. Als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wow, so etwas würde ich gerne mal in Deutschland sehen. Und das ist nur ein Ausschnitt. Man konnte gar nicht mal das ganze Bild und das ganze Ausmaß fassen der Taufe. Viele, viele Menschen im Iran kommen zu Jesus. Und der größte Teil der Gemeinde besteht tatsächlich aus ehemaligen Muslimen, die der größten Verfolgung ausgesetzt sind. Durch den Staat durch die eigene Familie und auch durch die Gesellschaft. Die Taufe ist im Iran offiziell verboten, denn jeder Muslim, der sich taufen lässt, wendet sich offiziell vom Islam ab und rebelliert sozusagen gegen das iranische Regime. Und das wird strafrechtlich verfolgt. Wie wächst diese Gemeinde? Wie kann das sein, dass unter so schweren Bedingungen, unter so vielen Drohungen und Gefahr diese Gemeinde unaufhörlich wächst? Und wir beobachten drei Wege, die Gott nutzt, um zu den Iranern zu gelangen. Und zum einen sind es persönliche Evangelisationen, Begegnungen, Freundschaften. Iraner, die schon Christen sind, erzählen anderen Iranern vom Evangelium. Dabei lassen sie sich natürlich auch vom Heiligen Geist leiten. Denn es ist höchst gefährlich, seinen Glauben zu teilen. Und es ist erstaunlich, wie sie Gott führt, genau zu den Menschen hin, die hungrig sind, die auf der Suche sind, die den Islam auch satt haben und können ihnen vom Evangelium erzählen. Der zweite Weg, wodurch Gott wirkt, sind Träume und Visionen. Viele, viele Iraner berichten, dass sie Träume und Erscheinungen von Jesus Christus hatten. Selbst ehemalige Imame, Geheimagenten, die im Grunde Christen aufspüren wollen, werden von Jesus besucht. Eine kurze Randnotiz, ich habe dazu ein Buch mitgebracht, das kann man bei mir am Büchertisch später erwerben. Es heißt Träume und Visionen. Zahlreiche Berichte von Muslimen, die Jesus so erlebt haben. Und ich erzähle euch jetzt die Geschichte von einer Iranerin, die Jesus auf diesem Weg kennengelernt hat. Diese Frau, eine Muslima, war ziemlich unglücklich mit ihrem Ehemann in der Ehe. Und sie lag eines Tages auf ihrem Bett und betete nur: Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hol mich hier raus. Und eines Tages lief sie durch die Straßen ihrer Stadt und irgendwann mal merkte sie, wie jemand seine Hand auf ihre Schulter legte. Und sie dreht sich um und berichtet, dass da ein Mann vor ihr stand, in weiß gekleidet. Und seine Augen waren so voller Liebe und sie durchdringten ihre Seele. Und er sagte ihr nur: Folge mir nach. Und sie sagte, in dem Moment wäre sie ihm bis ans Ende der Welt gefolgt, weil sie so einen Frieden und so eine Liebe noch nie erlebt hat. Er ging voraus und führte sie durch die Straßen, durch die Gassen, in ein altes Haus, die Treppen runter und sagte ihr: Geh da rein, da werden sie dir von mir erzählen. Sie öffnet die Tür und findet eine Untergrundsgemeinde. Und sie führen sie zu Jesus. Das ist eins von vielen, vielen Beispielen, wie Gott bei den Iranern wirkt. Ein dritter Weg, den Gott nutzt, sind die Medien. Hier sehen wir ein typisches Dach eines iranischen Hauses mit ganz vielen Satellitenschüsseln. Und über diese Satellitenschüsseln empfängt man auch christliche Fernsehprogramme. Das Regime überwacht das Internet und auch das Fernsehen sehr streng, versuchen mit allen Mitteln westliche Inhalte, insbesondere christliche Inhalte, durch Filter zu stoppen. Aber Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Und es gibt immer wieder Menschen, die ihren Weg trotz der Überwachung, trotz der Kontrolle zu christlichen Inhalten finden und die Botschaft des Evangeliums hören und so zu Jesus kommen. Eine weitere Geschichte von Shireen. Ich liebe diese Geschichte, denn die ist so herzerwärmend und auch irgendwie witzig zugleich. Diese Frau war 85, als ihr Jesus zum ersten Mal in einem Traum erschien. Und sie hat dabei so viel Liebe gespürt. Und sie hat sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Ich sehne mich so nach ihm, aber ich weiß nicht, wie ich zu ihm kommen soll. Sie hatte keine Bibel, sie hatte keine Gemeinde, sie hatte keine Kontakte zu Christen, aber dieser tiefe Wunsch in ihrem Herzen war da. Und eines Tages saß sie vom Fernseher, sie hatte keine eigene Satellitenschüssel und war verkabelt mit dem Nachbarn. Und das, was er schaute, musste sie dann eben auch schauen. Und wenn er durchsippte, gut, dann ging das immer so weiter. Auf jeden Fall Schaute dieser Nachbar sich eines Tages diesen Jesus-Film an. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den gibt es auf unterschiedlichen Sprachen. Und Sharin guckt sich diesen Film an und sieht Jesus und sein Leben und ist so tief berührt davon, wie Jesus gestorben ist, die Zeichen und Wunder, die er vollbracht hat, wie er auferstanden ist, dass sie sagt, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Im Abspann nach dem Film kam der Vers aus dem Johannesevangelium, in dem Jesus sagt, nicht Johannes, aus der Offenbarung 3,20, sieh doch, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich bei ihm eintreten und mit ihm gemeinsam das Festmahl feiern. Sharin weiß nicht genau, was diese Worte bedeuten. Also nimmt sie es wortwörtlich. Sie geht an die Tür, sie öffnet sie und Jesus steht vor der Tür. Und er spricht mit ihr und sagt zu ihr, Sharin, ich liebe dich, ich bin auch für dich gestorben. Folge mir nach. Nach dieser kurzen Unterhaltung geht sie wieder vor den Fernseher und ganz zum Schluss wird eine Telefonnummer eingeblendet. Man kann anrufen und jemand wird mit dir beten, heißt es. Und sie wählt diese Telefonnummer, man verbindet sie mit jemandem, der Farsi sprechen kann. Und sie sagt der Dame am Telefon, Jesus ist so wunderbar. Und die Frau am Telefon sagt, ja, ne, ein toller Film. Und sie sagt, nein, ich habe Jesus gesehen. Und weil diese Iranerin das schon häufig erlebt hat, dass Iraner Jesus sprichwörtlich gesehen haben, verstand sie sofort, dass diese Frau tatsächlich Jesus begegnet ist, betete mit ihr und führte sie in eine Beziehung zu Jesus Christus. Gott wirkt und es berührt mein Herz, immer wieder zu sehen, dass Jesus Menschen erreicht, die keine Möglichkeit haben, das Evangelium zu hören oder zu lesen. Er findet andere Wege, um zu ihnen zu kommen. Wir haben es in dem Video vielleicht auch schon gesehen. Es gibt zwei offizielle Kirchen, die geduldet werden, die assyrische und die armenische. Die dürfen auch Gottesdienste nur in ihren Sprachen feiern, werden aber unglaublich stark auch überwacht, sprich was da drin gepredigt wird, wer da auch rein und raus geht. Und alle anderen, insbesondere die ehemaligen Muslimen, die treffen sich in ihren Untergrundsgemeinden, meist in Hauskirchen, also zu Hause. Es passiert aber doch immer wieder, dass das auch irgendwann mal zu gefährlich wird, denn Nachbarn bekommen davon Wind, vielleicht einzelne Verwandte, Familienmitglieder oder sogar Agenten, die dafür angeworben werden, diese Menschen aufzuspüren. Und wie das Sprichwort sagt, Not macht erfinderisch. Wenn man sich nicht mehr zu Hause treffen kann, findet man andere Wege. So kann Gemeinde aussehen. Die Geschwister suchen andere Wege, um zusammenzukommen, weil sie wissen, wie wichtig es ist, die Zusammenkunft nicht zu verpassen, wie Paulus es sagt. Und sie mieten sich Taxis und Busse. Für 3-4 Stunden sind sie dann unterwegs und machen darin ihren Gottesdienst. Letztens hat mich jemand gefragt, ja, wie geht denn das, ja, wenn der Taxifahrer kein Christ ist? Selbstverständlich gibt es unter den Taxifahrern auch Christen. Man muss halt nur die Leute kennen und auch unter den Busfahrern. Unter Umständen mietet man sich einen Reisebus, das können wir ja hier auch tun. Und dann machen sie sich auf den Weg und feiern darin Gottesdienst. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit natürlich auch in den Wald zu gehen, in die Berge, wo man wirklich weiß, da kommt jetzt nicht jeder hin. Also sie suchen alle möglichen Möglichkeiten, um Gottesdienst zusammen zu feiern. Gott wirkt in seiner Gemeinde. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch mal in die Bibel schauen und hören, was Gott zu dem ganzen Thema sagt. 2. Korinther 1, 8 bis 11. Paulus berichtet den Korinthern, wie es ihm in einer Situation seines Lebens erging. Und als ich diesen Abschnitt las, dachte ich, das erinnert mich an viele unserer verfolgten Geschwister, die berichten, wie es ihnen geht. Und Paulus sagt, liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich. Aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich hat Gott uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. Und jetzt kommt's. Dazu tragen auch eure Gebete für uns bei. Wir haben viele tolle Zeugnisse heute gehört. Und trotz allem ist Verfolgung echt und vielen unseren Geschwistern geht es inmitten der Verfolgung auch nicht immer gut. Und sie brauchen Kraft, sie brauchen Stärke, sie brauchen Unterstützung. Und sie setzen ihr Vertrauen auf den Herrn. Aber sie brauchen unsere Gebete. Wenn ich mir das Leben des Paulus anschaue, dann frage ich mich, wie oft hätte dieser Typ eigentlich sterben sollen? Ganz, ganz oft. Gesteinigt, Schiffbruch, Trieb, einen ganzen Tag, eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Beraubt, geschlagen. Ausgepeitscht. Also wir könnten die Liste wirklich weiter fortführen. Und er überlebte alles, wo man sich fragt, wie geht das denn? Wir wissen natürlich einerseits, dass Gott einen Plan mit Paulus hatte und er hatte einen Auftrag, aber Gott bezieht in seinen Plan immer die Gemeinde mit ein. Und die Gemeinde betete für Paulus. Und ich bin überzeugt, und er sagt das ja auch selber, dazu tragen auch eure Gebete bei. Gott hat gewirkt, aber die Gemeinde betete. Die Bibel sagt im Epheserbrief, wir sind Mitarbeiter Christi. Gott möchte diesen Auftrag hier auf Erden nicht ohne uns ausführen. Und er gibt uns die Macht des Gebets in die Hand. Ich habe mal ein schönes Zitat gelesen. Jede Gabe, das Gebet ist eine Gabe. Jede Gabe ist auch eine Aufgabe. Wir haben eine Verantwortung. Wenn Gott uns Gebet gibt, dann sollen wir was damit tun. Und nicht einfach die Dinge der Souveränität Gottes überlassen. Ha ja, wenn Gott will, dann wird er schon. Und wenn er nicht will, dann halt nicht. Er ist ja Gott. Dann frage ich mich, warum gibt er uns dann das Gebet, wenn ich eh nichts ändern kann? Ich glaube, das ist eine falsche Haltung. Zu denken, Gott wird schon eh alles machen, was er will und wie er es will. Weil Gott den Willen des Menschen nicht antastet, der ist ihm heilig. Er respektiert den Willen des Menschen. Und wir entscheiden, ob wir durch Gebet Gott die Türen öffnen, um zu wirken oder nicht. Ich habe ein weiteres sehr interessantes Zitat mal gelesen über das Gebet. Und die Person sagte, ich kann jetzt keine Bibelstelle dafür tun, aber es ist einfach nur so mein Eindruck. Es scheint so, als ob Gott nichts auf dieser Erde tun kann, es sei denn, man bittet ihn darum im Gebet. Und wir sehen, dass Gott am Anfang dem Menschen Autorität gegeben hat über diese Welt. Und in den Psalmen heißt es, der Himmel ist des Herrn, die Erde hat er dem Menschen gegeben. Was bedeutet, wir haben eine gewisse Autorität hier. Wir haben eine Verantwortung hier auf der Erde. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Haus, einer Wohnung, die man mietet. Wir zahlen unsere Miete. Uns gehört dieses Haus nicht. Uns gehört diese Wohnung auch nicht. Wir wissen, wem sie gehört, dem Vermieter. Aber wir wissen auch, nach deutschem Gesetz darf der Vermieter sein Eigentum nicht betreten, solange ich hier wohne und auch ohne meine Einwilligung. Irgendwie komisch, oder? Es gehört ihm. Und trotzdem darf er nicht reinkommen, es sei denn, ich erlaube es. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Gott. Die Welt, ja, die gehört ihm. Aber ich öffne ihm die Türen und Fenster durchs Gebet, damit er hineinkommen und wirken kann. Und unsere Geschwister brauchen das. Und wir haben es so, so oft erlebt, was Gebet bewirkt im Leben derer, die es wirklich schwer haben inmitten der Verfolgung. Ein Zeugnis vom Naser, der 2018 inhaftiert wurde, nur weil er Teil einer Hauskirche war und somit den nationalen Frieden gefährdet, heißt es. Und er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. und alle Petitionen und selbst eine herzzerreißende Videobotschaft seiner Mutter stieß auf taube Ohren. Es tat sich nichts. Aber die Gemeinde betete für Nazar im Iran. Egal, wo wir hinkamen, wir erzählten seine Geschichte. Wir bei Open Doors beteten. Und nach 5 Jahren, 2022, letztes Jahr im Oktober, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, es gab einen Brand im Gefängnis, kurz nachdem diese Sache mit dem Kopftuch anfing. Und Nazar saß in diesem Gefängnis. 2 Tage nach dem Brand wurde er entlassen. Wir wissen bis heute nicht, ob es eine Verbindung gibt zu dem Brand und seiner Entlassung. Aber das ist uns ehrlich gesagt auch egal. Denn wir haben gefeiert, dass er 5 Jahre vorher entlassen worden ist. Gott erhört Gebet. Und ganz oft ist es so, wenn unsere Geschwister im Gefängnis sitzen, dass sie die Möglichkeit haben, das Evangelium auch dort vor Ort zu bringen und den anderen zu predigen. Das heißt aber nicht, dass sie hier die Superglaubenshelden sind und dass sie immer voller Feuer sind und voller Glauben. Auch sie haben dunkle Tage, schwere Tage, wo sie manchmal alle Hoffnung fast verlieren. Aber wir haben es ja ganz am Anfang im Video gehört, plötzlich merken sie, es kommt was, es kommt neuer Mut, es kommt neue Stärke. Das passiert, wenn wir hier beten. Die Bibel sagt im Kolosser 4:2-3, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken, vergisst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Christus, das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Wir wollen unsere Geschwister stärken. Wir haben einen Missionsauftrag. Und ich sage immer, wir schicken Missionare raus, das ist gut und wichtig. Ich selbst war auch in der Mission. Aber die besten Missionare sind die Einheimischen, die vor Ort sind. Sie sprechen die Sprache bereits, sie kennen die Kultur, sie wissen, wie ihre Landsleute ticken. Und wir müssen sie stark machen im Gebet, damit sie die Botschaft von Christus weitersagen können, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir sind miteinander verbunden. Klar, wir können uns abgrenzen und sagen, ja, aber wir haben unseren Auftrag hier. Und es stimmt, ihr als Gemeinde habt euren Auftrag hier vor Ort und den darf man nicht aus dem Blick nehmen. Aber, was wir nicht vergessen dürfen, die Hand ist nicht getrennt vom restlichen Leib. Die Bibel spricht davon, dass wir ein Leib sind und alle zusammengehören. Und nur wenn der Leib zusammengefügt ist, wirkt er auch vernünftig. Ich glaube, wir entdecken nicht immer diese Verbindung. Und ich sag's auch, das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, wenn wir sie da draußen stärken, wenn wir das stärken, was schwach ist, dann wird das Gestärkte da draußen auch wieder Auswirkungen auf uns haben. Das ist ein Kreislauf. Und ich glaube, dass auch wir in Deutschland Erweckung erleben werden. Dass auch wir in Deutschland Zeichen und Wunder erleben. Es wirkt sich aufeinander aus. Ja, habt euren Auftrag als Gemeinde hier vor Ort im Blick. Aber ich nehme auch immer gern das Bild vom Huhn und vom Adler. Das Huhn pickt einfach nur das, was vor ihm liegt. Pick, 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 pick. Und das ist ein schöner kleiner Radius, in dem ich mich bewegen kann. Aber Gott ruft uns dazu auf, den Adlerblick einzunehmen. Jeden Einzelnen. Der Adler sieht von oben viel mehr. Und Gott möchte dich nicht nur lokal gebrauchen. Gott möchte dich weltweit gebrauchen. Ja, aber ich bin kein Missionar. Ich gehe auch nicht in die Mission. Musst du auch gar nicht. Ich liebe ein Zitat von Bruder Andrew. Er sagte, unsere Gebete können dorthin gehen, wo wir nicht hinkommen. Es gibt keine Grenzen, keine Gefängnismauern, keine Türen, die uns verschlossen sind, wenn wir beten. Warum nennen wir uns Open Doors? Genau deshalb, weil wir sagen, es gibt keine Grenzen, es gibt kein Regime, es gibt keine Gefängnismauern, die das Evangelium abhalten werden, die unsere Gebete abhalten werden. Wenn wir beten, dann wirkt Gott vor Ort. Wir können in diesem Vertrauen gehen und uns Gott in diesen Dienst stellen. Du wirst wahrscheinlich nie nach Afghanistan kommen oder nach Nordkorea oder nach Pakistan, aber deine Gebete werden dorthin kommen. Und du machst dich zum Mitarbeiter mit Gott, um dort den Missionsauftrag auszufüllen. Ich weiß, wir haben das nicht immer tagtäglich auf dem Schirm, aber ich glaube, wenn wir diesen Blick einnehmen würden und die Verbundenheit sehen mit unseren Geschwistern, dass wir ein Leib sind, eine Familie, dass sich das, wie gesagt, positiv auch auf uns hier vor Ort auswirken würde. Und ich möchte wirklich heute dazu einladen, das Herz weit zu machen. Mein Gebet ist heute, einmal, dass ihr seht, wie groß Gott ist, wie er wirkt. Und ihr habt das heute gesehen. Und mein zweites Gebet ist, dass ihr euch eins macht mit unseren Geschwistern da draußen. Dass ihr das seht. Und ich weiß, ich kann eure Herzen nicht dafür öffnen. Ich bin ein Mensch. Aber ich bete, dass der Heilige Geist es in euch tut. Er hat es in meinem Leben bewirkt. Ich habe viele Jahre nichts von ihnen gewusst und hatte sie auch gar nicht auf dem Schirm, bis Gott mein Herz berührt hat. Und wisst ihr was? Wenn wir in einer Beziehung zu Jesus stehen, dann sollten uns seine Anliegen wichtig sein. Das, was sein Herz bewegt, soll mein Herz bewegen. Als Saulus auf dem Weg nach Damaskus war und Jesus ihm in dieser Erscheinung zu ihm sprach, da sagte er nicht zu ihm: Saul, Saul, warum verfolgst du meine Gemeinde? Er sagte: Warum verfolgst du mich? Jesus nimmt es persönlich. Die verfolgte Gemeinde ist er. Wir alle zusammen sind seine Braut. Sie und wir vor Ort. Und Jesus liebt uns. Jesus liebt uns nicht weniger, weil es uns in dem Sinne besser geht. Wir haben die Freiheit, uns zu treffen. Wir können hier offen über unseren Glauben sprechen. Andererseits sagen uns unsere verfolgten Geschwister, ganz ehrlich, ich glaube, ihr kämpft mit ganz anderen Sachen. Ihr kämpft mit weltlicher Verlockung, mit Ablenkung. Wie schafft ihr es denn, da noch an Gott dran zu bleiben? Da sind doch so viele tolle, verlockende Sachen um euch herum. Das ist auch ein Kampf, in dem wir stehen. Aber wie gesagt, Jesus baut seine Gemeinde und wir gehören zusammen. Sie beten auch für uns. Aber ich wünsche mir, dass es unser Herz ergreift, dass wir sie sehen und dass wir es nicht nur auf den heutigen Tag belassen und sagen, wir beten, wir werden jetzt gleich beten, aber dass Gott euer Herz entfacht und ihr sagt, ich möchte, Heiliger Geist, dass du mich mit meinen Geschwistern eins machst, dass du mich an sie erinnerst und ich für sie täglich bete, damit du dort hineinwirken kannst und noch mehr Menschen deine Liebe erfahren und dein befreiendes Evangelium hören. Ich habe uns ein paar Gebetsanliegen mitgebracht und ich möchte, dass wir für diese Dinge beten. Aber vielleicht hat dich auch irgendetwas in dem Video bewegt, irgendeine Person, für die du gerne gleich beten möchtest, das kannst du auch machen. Das hier sind einfach Vorschläge, dass wir für die Gefangenen und ihre Familien beten. Ne, es ist nicht nur derjenige, der inhaftiert ist. Auch die Familie leidet. Lasst uns für die Verfolger und die Verantwortlichen des Regimes beten. Jesus hat gesagt, betet für eure Feinde. Und dafür stehen wir von Open Doors genauso. Für gute Ausbildung von Leitern. Auch dort gibt es viele, viele Schafe ohne ausgebildete Hirten. Aber wir beten, dass Gott diese Leiter ausbildet und zurüstet. Lasst uns für die Untergrundgemeinde beten, dass sie gestärkt wird und auch vor allem für Schutz und Bewahrung, dass sie nicht entdeckt werden. Und der Sven wird uns jetzt gleich in das Gebet führen und ich werde am Ende auch noch mal nach vorne kommen und etwas zu den Heftchen sagen, die auf ihrem Platz liegen.
Oder manchmal Nichtiges, wo ich mich irgendwie sorge. Und also mein